Gin und Lemon, der Podcast.
Ein freundliches Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile, ich glaube, 12. Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich gucke gerade nochmal. Doch, 12. Folge von Gin und Lemon. Wir, das bin ich, das ist also der Markus Erdmer und das ist der Kai Seidenhefter, der euch, glaube ich, mal begrüßen möchte.
Auch ein freundliches Hallo in die Zuhörerschaft.
So, wir nehmen das Ganze hier am Dienstagmorgen auf. Das heißt, wir haben mittlerweile tatsächlich schon den wie viel haben wir, den 19., ne?
Wir haben den 19.
Den 19. Und nach dem, was ich jetzt gehört und gelesen habe, kommt wohl ein bisschen was an Schnee auf uns zu.
Plötzlich unerwartet. Man könnte ja fast meinen, es würde Winter werden.
Ja, das heißt also mit anderen Worten, im Moment habt ihr nicht besonders viele Radtouristen bei euch in der
Nein. Distille. Wir haben jetzt in der Distille, in unserer Gin-Kirche, da haben wir die Saison, die Gin-Garten- und Kirchensaison mit jedem Wochenende Öffnungszeit und Gastronomie am 6. Oktober erstmal geschlossen. Mhm. Und dann finden seit dem 6. Oktober nur noch, was heißt nur noch, Veranstaltungen statt, betrieblicher Natur, öffentliche Körperschaften. Ich glaube, wir hatten noch eine Hochzeit zwischendurch, eine kommt noch. Und gestern Abend hatten wir ein Tasting von einer größeren Firma aus Kassel. Also wir haben keine Langeweile, zudem man ja auch nochmal bemerken muss, dass auch Weihnachten droht. Und dann haben wir natürlich auch relativ mehr zu tun als sonst mit den Geschenkboxen oder mit den Vorbereitungen von Geschenkkörben etc.
Habt ihr noch Live-Musik dieses Jahr?
Ja, wir haben am 6. Dezember haben wir Live-Musik. Eine geile Singer-Songwriterin kommt, Maura, und die hat echt eine gute Röhre und kann, das ist sehr schön, das ist auch so, möchte mal sagen, das ist schon nahezu richtig professionell und die lebt davon.
Ist ausgebucht oder gibt es noch?
Nö, da, wir haben Eintritt frei, weil der ist, an dem Tag ist auch ein Open Distilling, da wird ja öffentlich destilliert. Und die Maura, die sitzt da und macht dann 2-3 Stunden Musik dazu. Aber das ist auch eine Musik, wo man auch am Tisch auch sich noch verbal begegnen kann und sich auch noch versteht.
Wann geht der Spaß los?
Der geht am 6. um 16 Uhr los und endet dann irgendwann um 22 Uhr mit Päuschen dabei. Und dann gibt es halt bei diesen Veranstaltungen auch jede Menge natürlich zu trinken. Aber auch Essen gibt es, was Veganes und was Vegetarisches und was Fleischliches. Mhm. Aber diese Veranstaltung ist immer sehr geprägt davon, liebe Leute, wenn ihr kommt, ihr könnt was trinken, ihr müsst nichts trinken, ihr könnt was essen, ihr müsst nichts essen. Aber schön, wenn ihr da seid, und das sind schöne Veranstaltungen, angenehme Veranstaltungen, ja. Gut, aber ja. Eintritt ist da frei, weil Eike Etter und ich, wir kennen auch relativ viele Musiker und die wissen dann auch, dass wir keine Konzertveranstalter sind, die jetzt, sage ich mal, also wir zahlen natürlich eine Gage und ein bisschen drauf, aber wir können keine Musiker verpflichten, die irgendwie 2.500 oder 5.000 Euro Gage haben. Das machen wir nur einmal im Jahr, lieber Markus, das machen wir nächstes Jahr, wenn Quattro Nuevo kommt. Freunde von uns, die internationales Renommee haben. Das ist ein Eintrittskonzert, das stimmt, aber ansonsten ist in aller Regel kein Eintritt erforderlich.
Lieber Kai, wie sieht's denn aus mit eurem Weihnachtsbaum? Wann kommt der?
Der Weihnachtsbaum kommt so der Förster will. So der Förster will, kommt der morgen.
Morgen?
Morgen kommt der Weihnachtsbaum, nicht der Weihnachtsmann. Und der wird dann übermorgen aufgestellt und dass der ab Freitag vom Boden bis zur Kirchendecke auch im vollen Glanz erstrahlt, weil wir machen ja immer Weihnachtsbaum und das ist schön für die Gäste, aber das ist auch schön für uns.
Ich habe sie auch schon gesehen. Fantastisch und auch geschmückt mit Ginflaschen.
Ja, letztes Jahr waren es Ginflaschen. Mal sehen, wie es dieses Jahr wird. Wir variieren das ja immer. Und letztes Jahr war es eine so stramme Tanne, ein so strammer Weihnachtsbaum, dass der auch ausgehalten hat mit seinen 6,50 Meter Höhe, dass er auch Ginflaschen als Dekoschmuck, gefüllte Ginflaschen als Dekoschmuck vertragen hat. Mal sehen, wie es dieses Jahr ist. Ich lasse mich überraschen. Da hängen wir zum Beispiel alle drumherum und es ist genauso wie bei den Familien von den Zuhörern und bei deiner Familie. Da kannst du die Kugel nicht dranhängen, der Baum steht schief, warum ist der Ast da hinten links so schief oder es gibt ja da immer, da scheitern ja Familien dran am Aufstellen eines Weihnachtsbaums und so ist das bei uns hier auch.
Hast du eigentlich privat auch noch irgendwo einen Weihnachtsbaum stehen oder ist das der einzige quasi, den ihr habt?
Also meine Frau hat einen Weihnachtsbaum und das ist ein Drahtweihnachtsbaum, ein Eisengestell, selbst gemacht. Und dieses Drahtgestell wird dann immer in wechselnden Dekorationen von meiner Frau zurechtgemacht. Die tobt sich daran aus und wir haben, seitdem die Kinder groß sind, keinen Weihnachtsbaum mehr in der klassischen Form, sondern immer als Gestell oder mit Birkenholz oder mit abstrusen, selbstgebastelten, metallenen Provinzschrottartikeln. Das macht meine Frau gerne. Und da lasse ich mich eigentlich auch überraschen. Es ist nicht mehr so wie früher, als die Kinder klein waren und die Kerzen mussten angezündet werden. Wir machen das ein bisschen anders, da sagt man in Nordhessen.
Ja, ich meine, das Schöne ist, jetzt fängt ja die gemütliche Zeit an. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich mag den Herbst nicht. Ich mag ihn wirklich nicht. Also Winter ist schon okay, weil man dann weiß, okay, bald fängt also der Frühling dann wieder an. Aber der Herbst ist bei mir so die Zeit, wo ich weiß, okay, jetzt wird es erstmal monatelang kalt und düster. Und das einzig Schöne dabei, finde ich, das ist, dass man sich halt mal auch mal so eine Stunde auf zwei in die Badewanne legen kann oder kann sich dann ein Teechen machen und sich unter die Decke verziehen im Wohnzimmer oder so, aber
ja, diese ich lerne ja nun auch viele Menschen kennen und viele sagen ja auch Spätherbst, Winterzeit. Ja, ich bin da irgendwie ein bisschen, für mich gehört das halt dazu, dieses nasskalte, isselige Wetter. Und wenn ich mit meiner Frau am Tisch sitze, dann nölt die rum, dass es draußen so isselig ist. Und dann sage ich, ja, es ist ja auch Mitte November, ne, da ist damit zu rechnen. Ja, ich weiß, aber trotzdem finde ich das ganz einfach Hühnerkacke. Ja, sage ich, aber arbeite dich doch an den Themen ab, die du tatsächlich beeinflussen kannst. Ich glaube aber, dass viele Menschen auch dieses, mir geht es im Übrigen genauso, ich meine, Kraft meines Alters kenne ich das noch, man hat sich auf den Winter gefreut, da wird Schlitten gefahren, da stapft man im Schnee rum. Das ist ja nun schon seit längerer Zeit nicht mehr so, dass es eher im Matsch rumstampfen ist oder in irgendwelchen Lachen von überbordendem Regen oder so. Aber letztendlich nehme ich persönlich das sehr gut hin. Also mir macht es weniger aus, weil ich sage, das ist nun mal so. Natürlich ist es mir auch lieber, wenn mir die Sonne auf die Hirse scheinen würde, aber ich gehe nicht so weit, dass ich jetzt nach Malle oder nach Indonesien flüchte, um die 3 Monate des mäßigen Wetters zu überbrücken. Ich freue mich dann drauf auf den März, auf die ersten Sonnenstrahlen und wenn es dann 11 Grad sind, dann kann man schon mal in einer kurzen Hose und den T-Shirt wieder rausgehen, bevor man dann wieder mit einer Grippe daheim liegt. Aber
haben im Moment viele, ne?
Ja, haben viele und ich glaube, dass jetzt nicht auf die Grippe bezogen, sondern ich glaube, dass man auch ein bisschen nach diesen Jahreszeiten leben kann. Und dass man sich das nicht unbedingt beliebig gestalten muss. Man kann ja auch durchaus eine isselige Zeit annehmen und, wie du eben so schön gesagt hast, unter die Bettdecke oder unter die Wolldecke flüchten oder einen Tee oder einen Rum oder anderes trinken oder ja, andere Beschäftigungen haben. Und was hat Rilke gesagt, auch wenn es ein Verfremdeter, wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Ja,
Die Zeit, die.
das ist genau das Gedicht, das mir zum Herbst immer einfällt. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
Bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und
schreiben.
wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
Ja, und das. Ich denke mir, jede Jahreszeit hat so seins dabei und ich kann auch jeden nur auffordern, dazu das Beste draus zu machen. Wie eben schon gesagt, man kann es ja nicht beeinflussen. Insofern sollte man versuchen, am besten damit umzugehen. Und bei mir warten zum Beispiel noch so viele Sachen im Haus oder in der Wohnung oder so auf mich, die erledigt werden könnten, falls ich Lust dazu habe oder
Und müssten.
und müssten. Aber ja, man muss sich irgendwie, man sollte sich damit arrangieren und dann kommt man eigentlich auch besser über diese Zeit. Leckeres, fettiges Essen kochen. Also, das, wozu oftmals im goldenen Oktober oder im Hochsommer keine Zeit bleibt. Also damit fahre ich ganz gut. Ich leide keine Winterdepression. Wenngleich ich natürlich manchmal auch sage, Mensch, wird's denn heute gar nicht hell. Ja, aber das ist bei mir in meinem Leben von keiner Relevanz geprägt.
Ja, aber jetzt, wo du sagst Depression, es ist Wahnsinn, wenn man den Fernseher einschaltet oder das Internet oder wie auch immer und schaut dann, wie viele Leute, tatsächlich auch Leute, die bekannt sind, unter Depressionen leiden, ne?
Ja, das muss wohl so sein.
Wobei man sagen muss, dass eine Depression nicht immer damit zu tun hat, dass also die Leute es dann unter der Decke liegen und nicht mehr raus wollen, sondern es kann auch schon damit anfangen und das kann auch eine schwere Depression sein, wenn Leute einfach bloß noch so sagen, so und dann funktioniere ich und sobald sie nicht mehr funktionieren müssen, dann eigentlich ohne Antrieb irgendwo rumliegen, ne?
Ja,
Das
die Grenzziehung ist sicherlich sehr schwierig. Ich kann mir nicht anmaßen, also eine Depression zu diagnostizieren. Also es gibt Menschen, die arbeiten ihre Sachen ab und dann, ja. Also wenn ich zum Beispiel meine Sachen abarbeite, dann ist oftmals die Phase, dass ich mich nachmittags oder abends auf die Couch lege und gar nichts mache. Das hat fast schon so einen depressiven Zug, weil ich dann auch nicht viel rede. Aber ich kann versprechen, es ist keine Depression, sondern ich freue mich letztendlich auf meine innere Ruhe, die ich dann in dieser Zeit habe. Aber selbstverständlich gibt es viele Menschen, die kommen tatsächlich in eine Herbst-Winter-Depression. Man ist allerdings auch sehr schnell, ohne deren Probleme kleinzureden, sehr schnell mit dem Wort Depression dabei. Fühle ich mich mal nicht ein bisschen gut, dann wird einem schon nachgesagt, auch bis heute depressiv. Also ich glaube, dass man da auch, wenn man nicht dieser Krankheit unterliegt, dann auch durchaus mal den Raum schaffen sollte für ein, zwei Tage Niedergeschlagenheit. Eher in dem Kontext, den ich eben gerade erwähnt habe, verdammte Hacke, wird's denn heute gar nicht hell. Natürlich schlägt einem so etwas mal aufs Gemüt, aber es kommt dann immer darauf an, ob man dann die Kraft hat zu sagen, okay, dann ist es halt draußen dunkel, dann wird es halt nicht hell. Dann mache ich mir halt stimmungsvolles Licht oder Flutlicht an und dann bastel ich keine Ahnung, was die Leute machen, ihr Fallerhäuschen für die Modelleisenbahn oder das nette Buch, was schon seit dem Sommer da rumliegt, zu dem man nicht gekommen ist, weil es gibt ja Bücher, wo man tatsächlich eine Stunde braucht, um reinzukommen, und da hat man oftmals im Sommer nicht den Nerv, weil da gibt es ja noch im Garten die Grillparty oder die Party irgendwo in der Stadt oder in der Nachbarschaft. Man kann ja auch in der Ruhe der Zeit sich ein bisschen treiben lassen. Ich weiß nicht, ich fabuliere da immer, dass man sich vielleicht auch ein bisschen seiner selbst und der Dinge besinnt und harrt. Das sind aber anscheinend meiner Erfahrung nach keine ausgelebten Tugenden mehr. Ich kann das jedenfalls noch.
Ja, man sollte bloß auf der anderen Seite sich selber mal hinterfragen, sich selber mal beobachten und das, was ich immer sage, viel reden. Weil diese Grübelei, die viele Leute so mit sich machen, mit sich ausmachen und so weiter, die bringt im Grunde genommen gar nichts, wenn man keine Sätze draus macht. Und deshalb, wenn man einen Ansprechpartner hat, mit dem man reden kann, dann sollte man das Ganze auch mal nutzen und sollte sich dann eventuell auch mal zusammensetzen und sollte dann vielleicht den Fernseher ausschalten, das Buch weglegen, den Film ausmachen, das Internet ausschalten und dann einfach auch mal reden, weil das Schöne an einem Satz ist ganz einfach, er hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und ich habe bei mir selber gemerkt, damals auch als Lukas gestorben ist, wenn man einen Satz anfängt, dann ist es blöde, den in der Mitte des Satzes dann aufzuhören, weil es tut ganz gut, Sätze zu Ende zu bringen. Und das befreit. Weil diese Grübelei ist eigentlich im Grunde genommen, du guckst dir einzelne Teile ein bisschen an und schmeißt sie dann wieder auf den großen Berg. Und das bringt im Grunde genommen eigentlich überhaupt nichts.
Ja, in dem Kontext muss ich dazu sagen, natürlich hilft das Gespräch. Ein Gespräch hilft immer, egal ob das in einer Freundschaft, Partnerschaft, an der Arbeit ist oder so. Aber wenn man tatsächlich, und wie gesagt, ich bin da sehr zurückhaltend in meiner Formulierung, wenn man tatsächlich zur Depression neigt oder eine hat oder haben sollte, dann erachte ich es für weniger zielführend, sich in dem gleichen Klientel, also mit dem gleichen Miteinander zu befinden und da irgendwelche Gespräche zu führen. Da würde ich immer empfehlen, dass man sich da auch professionelle Hilfe sucht, weil
insofern sie verfügbar ist, heißt das.
Ja, natürlich verfügbar ist, aber es gibt diese professionelle Hilfe. Ich mache regelmäßig eine Supervision, ohne dass ich eine Depression habe, allein für etwaige Standortbestimmungen. Natürlich ist das nicht verfügbar, heute sich schlecht fühlen und morgen zum Therapeuten zu gehen, weil die sind knapp, das ist gar keine Frage, aber trotzdem sollte man in diesen Phasen sich dann eher um diese professionelle Hilfe bemühen, weil der Nachteil ist ganz einfach der, wenn man jetzt, sage ich mal, Klientel, in dieser Blase, nicht negativ gemeint, wenn man mit seiner Familie zusammen ist, Frau etc., dann droht man natürlich auch immer in eine gewisse Dauerschleife zu kommen. Und der zweite Aspekt ist der, dass wir auch alle immer dran denken müssen, wenn wir tatsächlich eine solche Erkrankung haben, welches ja überhaupt gar keine Schande ist, dass wir natürlich unsere Mitwelt damit auch stark belasten und vor große Schwierigkeiten stellen. Die können oftmals nicht damit umgehen. Also ich möchte nicht vom Thema abweichen, ne, aber ich sage jetzt mal, wenn ich ein Alkoholproblem hätte und würde das versuchen, mit meiner Frau zu bewältigen, ich weiß nicht, wer da eher vor die Hunde geht, meine Frau oder ich, da muss was von außen auch kommen. Da kommt der objektivere Blick. Das ist schon wichtig. Reden gehört allerdings zweifellos dazu. Und im Übrigen bin ich mit dir einer Meinung, man sollte sowieso grundsätzlich mehr miteinander reden. Das hilft ungemein.
Ja, es kommt immer darauf an, mit wem. Ich habe also jetzt jemanden kennengelernt. Es ging einfach einzig und allein bloß, das heißt, um eine berufliche Sache.
Ja.
Und das war also jemand, ich sag mal, auf der einen Seite, ich höre gerne zu, ich unterhalte mich auch gerne. Aber auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, diese Leute, denen also, sobald sie den Mund aufmachen, irgendwie alles aus dem Gesicht fällt, kann man dann auch irgendwie nicht mehr, weil ich sag mal, ich habe mit bestimmten Leuten, ich bin kein professioneller Berater in dem Sinne. Das heißt also, ich bin ja nicht jemand, der also sagt, okay, ich bin Psychologe oder, weißt du, wenn ich ein Coaching mache oder gemacht habe für den Ruinengarten, dann war das was vollkommen anderes. Aber wenn ich jetzt privat irgendwo oder beruflich irgendwo bin, und mir kommt jemand entgegen, den ich noch nie im Leben gesehen habe und der mir dann unaufgefordert und ungefragt so innerhalb von ein paar Minuten erzählt, ja, hör mal, und mein Vater ist Alkoholiker und meine Mutter ist früh verstorben und ich selber hatte ein Depressionsproblem und bin also dann in die Therapie gegangen und meine Kinder haben das Gott sei Dank alles gut, wo ich mir denke so, mein Gott, das ist für mich sowas von uninteressant. Und diese Leute, denen also wirklich alles aus dem Gesicht fällt, sobald sie bloß anfangen, den Mund aufzumachen, wo ich mir denke, okay, ich habe diese Gabe oder diese Art oder wie auch immer, dass Leute mir scheinbar gerne und schnell Dinge erzählen. Auf der anderen Seite ist es nur so, dass ja, einerseits ich interessiere mich wirklich, aber es gibt so Sachen und Menschen und was weiß ich, wo ich sagen muss, das ist für mich, weißt du, die sind nicht in meiner Blase. Das ist für mich dann nicht mehr interessant. Und wo ich dann denke, warum erzählen die dir das? Warum erzählst du mir jetzt irgendwas von deinem alkoholkranken Vater? Warum erzählst du mir was von deinen Kindern? Warum erzählst du mir was von deiner Depression und was weiß ich? Ich kenne dich überhaupt nicht und ich interessiere mich noch nicht mal für dich.
Also ich habe da, auch wenn es vielleicht nicht auf viel Gegenliebe stößt, was ich jetzt sage, erstmal dieser blöde Satz, ich kann nicht jeden retten. Ich maße mir an, dass ich sage, ich habe viel Empathie für die Menschen. Meine Frau sagte immer zu mir, du hast ein Erzähl mir dein Leben Gesicht oder sowas Ähnliches, sagt sie. Und mir ist sowas auch schon passiert. Ich kann mich da an eine Situation erinnern, dass ich mich im Regen untergestellt habe und eine andere Person stellte sich zu mir, die ich nicht kannte. Und die hat das Gespräch eröffnet. Ich habe Krebs, schöne Scheiße. Gut, jetzt hätte ich weggehen können, aber dann wäre ich klitschnass geworden. Okay, dann spreche ich mit dem Mann und überlege mir auch, warum sagte dir das? Und ja, ich habe auch die Empathie, dass ich sage oder dass ich mir denke, es wird schon einen tiefer bewegenden Grund in ihm geben, warum er das einem wildfremden Menschen erzählt. Aber letztendlich kann ich da nicht helfen. Und ich möchte mich da auch nicht insofern einbringen, dass es mich belastet. Nicht, weil ich die Belastung scheue, sondern ich kann da nicht helfen. Und ich bin da sehr rational gestrickt. Ich bin gerne bereit, mir da das anzuhören, wenn ihm das wichtig ist, dass er diese oder diese Gunst der Stunde genutzt hat, dass man aneinander gebunden war, wegen dieses heftigen Regens, dass ich mir denke, okay, ob ich jetzt nun stehe hier und eine Zigarette rauche und mir das anhöre, weil der wollte ja nichts wissen von mir, sondern der wollte ja nur erzählen. Ich gehe dann aus dem Unterstand raus und schüttel mich und dann ist das weg. Weil ich kann nicht für jeden was tun und es überfordert mich auch. Und zweitens, es ist auch nicht meine Profession. Ich fühle mich auch nicht dann wie manche andere dazu berufen, oh, der erwählt mich, seine persönlichen Probleme mir darzulegen. Also fühle ich mich jetzt mal kurzerhand zum Therapeuten berufen. Das ist Schrott, sowas. Es können mich 1.000 Leute nach einem Verlegen einer Gasleitung fragen, aber trotzdem bin ich kein Gasklempner. Ne? Also es ist schnell der Sprung da, zu sagen, oh, da braucht jemand Hilfe, ich bin gerne hilfsbereit. Bloß denke auch, dass man diese Grenzziehung haben sollte, bis wohin kann ich nützlich sein für mein Gegenüber, und wo hört ganz einfach der Spaß beziehungsweise das Einbringen auf? Und das ist eine sehr schwierige Situation, aber ich glaube, dass das gelingt mir soweit.
Ja, du hast ja eben schon gesagt, das heißt, wenn du jetzt jemanden zum Reden haben möchtest, dann ist es besser, jemanden von außerhalb zu haben, weil du auch nicht weißt, ob derjenige oder diejenige, mit der du da redest, ob das nicht vielleicht sogar irgendwo, ohne dass du es weißt, ein Teil des Problems ist. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, dass du Leute eventuell in deinem Umfeld überforderst. Und deshalb ist es immer leichter, sich mit Außenstehenden zu unterhalten, weil Außenstehende, ich sage jetzt mal, wenn die sich wirklich interessieren, dann stellen die auch Fragen, die Leute, die du kennst, vielleicht nicht fragen würden, weil die stillschweigend von Dingen ausgehen, von denen eigentlich gar nicht ausgegangen werden sollte, die es aber trotzdem tun. Das heißt also, Außenstehende hinterfragen bestimmte Dinge, die vielleicht Leute, die dich kennen, gar nicht hinterfragen, weil die vielleicht sagen so, der trinkt nochmal gerne Alkohol oder wie auch immer. Das sind halt solche Sachen, ich sage jetzt mal, die andere voraussetzen und wo also jemand, der professionell das Ganze macht, das heißt ein professioneller Therapeut, der setzt erstmal überhaupt nichts voraus, sondern der lässt dich reden und stellt dann intelligente Fragen und versucht, dich damit in eine Richtung zu schicken oder zu lenken oder wie auch immer, wo du über das, was du da gesagt hast, selber mal nachdenkst.
Und das, wo du das kann, das, es gibt so viele Therapieansätze, dass, das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber da kann ich also über die Therapieansätze, was das letzte gesagt wurde, da hast du sicherlich recht, aber es gibt darüber hinaus natürlich auch noch sicherlich viele andere Therapieansätze, die ein Therapeut versucht anzusetzen, und da bei dem Thema, wie gesagt, da bin ich dann raus, weil da fehlt mir die fachliche Kompetenz. Aber
ich bin auch der festen Überzeugung, dass Therapieansätze in dem Sinne gar nicht irgendwo in Fachbüchern stehen, sondern von demjenigen abhängig sind, der eine Therapie gerade bekommt. Das heißt also, den einen möchtest du auf diesen Pfad bringen, den anderen schickst du auf diesen Pfad oder wie auch immer. Und es gibt irgendwo, ich glaube, in der menschlichen Seele gibt es keine Gebrauchsanleitung in dem Sinne, dass du also sagst, okay, ich habe einem geholfen, jetzt kann ich allen helfen.
Also soweit mir dieses Thema bekannt ist, gibt es natürlich gibt es von der Grundlage her schon eine gewisse wissenschaftliche Methodik und mit der man gewisse Krankheitsbilder behandeln kann, aber die sind mir halt fachlich fremd, weil das Thema ist ganz einfach in diesem Bereich oftmals für die, es ist zu ernst, dass ich jetzt da noch meinen Salmon abgebe dazu, aber das, was du eben gerade gesagt hast mit den außenstehenden Dritten, natürlich ist das wichtig, dass ein außenstehender Dritter, wenn du hast eine niedrigere Hemmschwelle gegenüber diesem, egal in welche Richtung die Information geht. Aber es ist natürlich auch immer die Situation, was erzählt er dir? Ne? Erzählt er dir das nur, damit du ein bisschen, du armes Schwein sagst? Um sich wiederum als armes Schwein bestätigt zu fühlen, um nach Hause zu gehen? Oder tischt er dir Lügenmärchen auf, damit du verständnisheischend ihm an den Lippen klebst? Das weißt du alles nicht. Das heißt nicht, dass der Mensch schlecht ist, das ist nicht, dass der Mensch vielleicht boshaft ist, oder sondern es ist vielleicht aus seiner Erkrankung geschuldet, Es gibt Leute, die mir früher begegnet sind im Rahmen von bulimischen Erkrankungen, die sich dazu berufen fühlten, mit bulimisch veranlagten Frauen. Also ich kenne nur solche. Es gibt auch sicherlich Männer, aber dann zu beschäftigen und denen Hilfestellung zu leisten. Scheitern sie. Und B, ist es immer eine Schwierigkeit, wenn man irgendwie emotional, freundschaftlich emotional oder beziehungstechnisch emotional mit diesen Menschen verbandelt ist.
Klar.
Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, professionelle Hilfe. Auch wenn es schwierig ist, terminlich, aber es gibt sie. Und man hat einen Anspruch darauf und gut.
Ja, nur wie gesagt, also dafür gibt es professionelle Hilfe und diese professionelle Hilfe kann man sich auch suchen. Aber aus einem Wissen heraus, ja, es ist toll, sich mit, oder es ist besser, sich mit fremden Leuten zu unterhalten, dann jemanden zu nehmen, den man bei der Arbeit oder an der Bushaltestelle oder wo auch immer kennenlernt oder während eines Regengusses oder sonst irgendwas und denjenigen dann mit sowas zu belasten, ist irgendwo auch unfair, oder?
Ja, ich finde es eigentlich unfair, bloß ich halte immer dem Menschen gegenüber, dass er mir nichts Böses will und dass er mich eigentlich auch gar nicht unfair behandeln möchte, sondern dass er das vielleicht auch in diesem Punkt, den ich erwähnt habe, aus einer gewissen Hilflosigkeit oder Niedergeschlagenheit sagt. Und also ich sehe ernsthaft immer das Gute in dem Menschen. Ich denke mir nicht, dass er mich grundsätzlich verarschen will, bloß ich glaube,
natürlich
dass,
will er das nicht. Ja,
und aus dieser Hilflosigkeit heraus wird dann was gesagt, was dann durchaus auch zu unfairen Sachen führen kann, weil solche Sachen zu erwähnen, überfordert auch vielleicht den ein oder anderen. Also
ja, genau
ich,
das.
Ich habe da eine, ich habe da eine Haltung, auch wenn das aneckt, diese Haltung, meine Güte, wenn du Krebs hast und es ist halt, der Tumormarker ist groß und dann sagst du, okay, jetzt meine Chemotherapie, der Marker geht zurück. Ja, das ist alles schön und gut, aber trotzdem,
trotzdem ist es so, wenn du dich jetzt in deiner Kirche an den Tisch setzt, dann hörst du doch lieber irgendwas von feministischer Außenpolitik als von, ich möchte mich umbringen, weil ich habe Darmkrebs.
Naja gut, es liegt ja nicht in meiner Hand, was die Leute mir erzählen. Das ist ja wirklich teilweise schon ein Panoptikum des Irrsinns. Ich habe ja keinen Einfluss drauf, was man mir erzählt. Ob das Eheprobleme sind oder ob das Kinderprobleme sind oder ob das was weiß ich für geartete Sachen sind. Mir persönlich, Darmkrebs zu haben, ist sicherlich ein Problem, aber ein Problem mit den Kindern zu haben, ist sicherlich auch ein gleichwertiges Problem. Meine Güte. Ich kann nur für mich sprechen. Ich qualifiziere jetzt nicht die Problemlage, was ist mir angenehm und was ist mir nicht angenehm. Probleme entstehen, die sind meistens unangenehm. Und was für mich unangenehm ist, ist für dich vielleicht Pillepalle. Was für dich unangenehm ist, da sage ich dann zu dir, also wenn ich jetzt keine Empathie besitzen würde, was scheißt du dich so an? No? Ich versuche zuzuhören, aber ich versuche auch den Bogen zu kriegen, dass ich ganz schnell für mich, also für mich individuell entscheide, da kann ich nicht näher drauf eingehen, da weiß ich nicht Bescheid, kann ich nur so rudimentäre Äußerungen machen. Ich kenne da einen, den du anrufen kannst, wo du den Termin machen kannst. Also das, so weit würde ich noch gehen. Ne? Und wenn dir nicht passt, dann kann der dir sicherlich einen anderen sagen. Ne? Diese Grenzziehung, die mache ich schon für mich, für mich allein. Ob ich die immer richtig mache, weiß ich nicht. Aber ich habe bisher noch keinen Fall gehört, dass ich jemanden dass sich jemand in den Wald begeben hat und sich aufgehängt hat danach. Aber es ist auch nicht mein Problem, weil ich bin tatsächlich der Überzeugung, ich kann nicht jeden retten. Ich meine, ich plaudere auch gerne aus dem Nähkästchen. Meine Mutter, die hatte phasenweise jahrelang gesoffen. Das war eine starke Belastung für mich. Ja, aber ich bin dann tatsächlich nicht auf die Idee gekommen, zu denken, dass ich ihr Alkoholproblem lösen kann, sondern ich bin ausgezogen. Dafür bin ich nicht zuständig.
Da bin ich auch hart. Ich mache mir da auch keine Gedanken. In dem mein Vater ist zum Beispiel, mein Vater ist am Suff kaputt gegangen. Der hat sich zu Tode gesoffen. Der ist irgendwann morgens dann aufgestanden, ist aufs Klo gegangen, kam wieder raus, sagte mir, ist irgendwie schlecht, ist umgefallen und war tot. Der hat aber nicht bei uns gewohnt, sondern bei seiner Mutter. So, das ist aber nichts, wo ich mir in dem Sinne Gedanken drüber mache, dass ich mir selber jetzt sage, Mensch, du musst aufpassen mit Alkohol oder wie auch immer, was weiß ich. Weil erstens mal, mir schmeckt Alkohol in der Regel, ich sage jetzt mal in Übermaßen, sowieso nicht. Das heißt also, ich mag hin und wieder mag ich mal vielleicht ein Glas Bier, wenn ich da Lust drauf habe, oder ein Glas Gin Tonic, wenn ich da Lust drauf habe. Aber das zweite oder dritte muss da nicht unbedingt sein, weil ein Glas Gin Tonic und mir geht's gut. Es sei denn, ich sage jetzt mal so, ein Freund von mir wie der Conny ist da, dann geht auch mal abends so eine Flasche Uso oder sowas drauf.
Ja.
Aber das ist ja nichts, wo ich jetzt sage, so, und da mache ich mir jetzt ein Hobby draus oder wie auch immer. Und es ist auch nichts, wo ich jetzt sage, so, und das musst du unbedingt morgen, übermorgen, was weiß ich, wieder haben. Das heißt also, der Conny war jetzt zum Beispiel mittlerweile 2 Jahre nicht mehr hier. Ich habe auch seit 2 Jahren keinen Uso mehr getrunken. Ich weiß aber, wenn er jetzt nächstes Jahr wieder hinkommt oder kommen würde oder wie auch immer, dass der da eine Flasche Uso mitbringt und wir haben einen feuchtfröhlichen Abend.
Gut.
Und das ist nichts, wo ich jetzt an meinen Vater denke und mir denke so, ach du Schande, pass auf, das also da nicht, nee. Passe ich nicht. Mein Vater war absoluter Nichtraucher, ich bin absoluter Raucher. Und jeder auf seine Art.
Ja, ich denke nur, dass diese Hilfestellungen schon zu differenzieren sind innerhalb der Familie. Ja, man sollte füreinander da sein, aber man fällt ganz schnell bei irgendwelchen Hilfestellungen auf die Nase oder vor allen Dingen in ein großes Loch hinein. Weil der Lebenspartner oder die Familienmitglieder oftmals nicht in der Lage sind, ein Alkoholproblem lösen zu können. Und das belastet
was auch diese nicht, auch. Was auch nicht ihre Aufgabe ist.
Nein, aber aufgrund der emotionalen Verbundenheit sehen sie natürlich eine gewisse Verantwortung und leiten daraus auch eine gewisse Aufgabe ab und ein Verständnis ab, dass sie sich anders verhalten, dass sie anders reden etc. Und das macht was mit Familienmitgliedern, nicht nur nach Kraft meiner Erfahrung, das höre ich auch von anderen. Aber ich kann das nicht wissenschaftlich valide sagen. Ich würde nur immer sagen, Obacht geben und auf sich selbst auch gucken, ob man das aushält oder ob man meint, dass man das aushalten muss oder dass man das noch eine Weile ertragen kann. Aber wenn man in dem Zustand ist, dann hat man eh schon verloren.
Lass uns mal über ein Thema reden, und zwar Liebe. Liebe heißt ja für mich, dass ich dem anderen zuhöre. Auch. Das heißt also, ich rede jetzt nicht von Verliebtheit, so nach dem Motto, komm, lass uns spazieren gehen, obwohl man es gar nicht mag oder wie auch immer. Sondern es geht um Liebe, es geht um Zusammensein, es geht darum, dem anderen zu vertrauen und so weiter. Und wenn meine Frau zu mir hinkommt und sagt, du hör mal, du hast eine Angewohnheit hier oder da oder dort, mit der Angewohnheit komme ich nicht klar. Ist egal, ob es jetzt die Tatsache ist, dass man also auf dem Klo den Deckel hochgeklappt lässt oder ob es jetzt darum geht, dass man zu viel trinkt. So.
Ja.
Und da ist Liebe meines Erachtens nach, ist das, wo ich den anderen ernst nehme und wo ich dann sage, okay, wenn meine Frau jetzt mit irgendwas, was ich tue, ein Problem hat und ich liebe meine Frau, dann gucke ich, dass ich dieses Problem aus der Welt schaffe, dass ich es ändere. Es ist nicht mein Problem, wenn ich jetzt anfangen würde zu saufen. Es ist nicht die Aufgabe meiner Frau, dafür zu sorgen, dass ich aufhöre zu trinken. Aber meine Frau, wenn sie mich liebt, hat sie natürlich, wenn ich anfangen würde zu saufen, hätte sie ein Problem damit und würde mir sagen, hör mal zu, du trinkst zu viel, damit habe ich ein Problem. Und wenn ich meine Frau liebe, dann gehe ich hin und sage, okay, dieses Problem bewältige ich. Ich wälze dieses Problem nicht auf meine Frau ab, sondern ich gucke, dass ich irgendwie mit äußerer Hilfe oder wie auch immer dieses Problem geregelt kriege. Tue ich das nicht, dann liebe ich meine Frau nicht. So einfach ist das.
Gut, ja, ich möchte es trotzdem noch ein bisschen entschärfen. Ich sehe es schon ein bisschen anders. Nicht völlig anders, aber ich denke mir, gut, Liebe hin, Liebe her. Wenn wir beide jetzt, sage ich mal, zusammen in einer Wohngemeinschaft leben würden und du würdest jeden Abend mit 5 Hefeweizen ins Bett gehen. Also wie gesagt, wir sind jetzt keine Schwulen oder sowas, sondern jede Wohngemeinschaft, ganz normale Wohngemeinschaft. Aber
da ist doch was vollkommen anderes.
Ja, dann würde ich dir auch sagen, also pass mal auf, ne, also guck mal drauf, was du hier machst. Ich würde mir das vielleicht einen Monat angucken und dann würde ich da ausziehen oder du hörst aus zu saufen. Punkt. Also ich sehe das ein bisschen von der Liebe abgekoppelt. Wenn ich jetzt sage Liebe, ich liebe meine Frau schon, aber Liebe ist jetzt nicht unverbrüchliche Loyalität, die bis zur Selbstaufgabe führt. Also
ist doch ein Riesenunterschied, ob du jetzt in du bist mit deiner Frau in keiner Wohngemeinschaft, sondern ihr seid in einer Ehe.
Ja gut,
das ist ja wohl ein riesengroßer Unterschied.
Naja gut, ich teile, also gut, das ist sicherlich eine individuelle Betrachtung. Also ich reduziere, ich kann mir jetzt nicht so diese Standardformulierung für Liebe aus dem Finger saugen. Jedenfalls, ich kann nur sagen, wenn das in meiner Familie, in meiner Ehe passieren würde, würde ich sagen, hör auf zu saufen oder du suchst dir was anderes. Ohne Wenn und Aber, ohne mit der Wimper zu zucken. Da kenne ich nichts. Da bin ich eisenhart. Weil das geht über das Problem hinaus. Wer bringt die Mülleimer an die Straße? Ich bin absolut bei dir, dass man in einer Beziehung oder in einer Ehe auch Sachen konfrontativ oder in der Diskussion, selbst im Streit, wenn der sich dann nicht ewig hinzieht, auch ansprechen sollte, dass man sich selbst benennen muss, ich komme nicht klar mit deiner jetzigen Angewohnheit und dass man das auch sagen soll. Ich finde das deswegen wichtig, wenn man es gesagt hat, dann weiß der andere wenigstens, was einem nicht passt oder so, ne? Anstatt nur eine Fresse zu ziehen und den anderen ins Leere laufen zu lassen. Aber es gibt sicherlich auch, das sind individuelle Entscheidungen, wenn die Ehefrau oder wenn der Ehemann auf einmal Alkoholiker wird, dann würde ich mir das halt nur eine Weile angucken. Und selbstverständlich auch darum bemüht sein, dass man sich professionelle Hilfe holt, aber wenn die nicht angenommen wird, würde ich Konsequenzen ziehen.
Ich würde da auch Konsequenzen ziehen, aber Tatsache ist, dass viele Leute nicht alleine sein können, das ist das eine.
Das ist aber deren Problem.
Sicher ist es deren Problem, aber es ist deren Problem.
Ja, aber dann hat man noch einer ein Problem in der Ehe. Also,
warum sind so viele Frauen mit ihren Männern zusammen, obwohl die Männer sie schlagen?
Das werde ich nicht lösen, das Problem, aber dieses, wenn da haben wahrscheinlich beide ein Problem. Ja, da kann ich nichts. Ja, ich meine, wenn eine Frau geschlagen wird oder wenn ein Mann geschlagen wird und er meint, dabei sein zu müssen und dabei bleiben zu wollen, dann jetzt könnte ich ganz platt sagen, gut, dann soll er sich's besorgen lassen, aber dann ist ja beiderseits irgendeine Problemlage da, wo ich jetzt überhaupt nicht mehr sehe, wie man die innerfamiliär auflösen sollte, ohne außenstehende Dritte oder professionelle Hilfe. Darauf will ich hinaus. Dass es solche Fälle gibt, ist gar keine Frage. Du hast aber davon gesprochen, wenn ein Problem auftritt, dann benennen wir das und das finde ich auch gut. Aber es gibt sicherlich auch Grenzen, wo man auch in der Ehe oder in der Partnerschaft oder wie auch immer sehen muss, wo sind meine Grenzen der Interventionsmöglichkeit und der Verständigungsplattform. Wenn jemand schräg drauf ist, dann kann man ja diese Probleme erörtern, dann kann man ja sagen, woran liegt es, dass du in eine Flappe ziehst? Liegt es an deiner Arbeit? Ne? Liegt es an mir? Oder lag es daran, dass irgendwie ein Langsamfahrer auf der Heimfahrt vor dir hergefahren ist? Die Wege des Herrn sind da wirklich unergründlich. Es geht um die Qualität des Problems dabei, ja. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel, ich bin ja auch manchmal schräg drauf oder habe mäßige Laune. Sehr, sehr
Wer ist
selten.
das nicht?
Ja, aber sehr, sehr selten. Bloß, also die ganze Familie würde jetzt hinter mir stehen und keiner würde mir einen Hinterkopf schlagen. Wenn ich zum Beispiel schlechte Laune habe, aus welchem Grund auch immer, dann gehe ich erstmal nach Hause und sage, ernsthaft, ganz statisch sage ich dann, das ist heute scheiße gelaufen, warum und so weiter, können wir uns gerne später unterhalten drüber. Es liegt nicht an euch, es liegt nicht an dir. Später mehr. Und dann
Ja.
thematisiere ich das dann 4 Stunden später, wenn der andere dazu bereit ist oder wenn er noch nicht zu müde ist oder sowas, und versuche das zu erläutern. Aber ich versuche auch immer meine persönliche Befindlichkeit dem anderen mitzuteilen und ihm auch die Angst oder den Angst ist ein großes Wort, dieses Gefühl zu nehmen, warum ist denn der Kerl heute schräg drauf? Habe ich was Falsches? Ich veralber es wieder mal, aber habe ich was Falsches gekocht? War der Sex nicht gut genug oder hat er eine andere oder, sondern ich
Also das auf
versuche,
sich selber zu beziehen.
genau, ich versuche dem anderen diese Last zu nehmen, es auf sich selbst zu beziehen. Und ich mag es auch nicht, wirklich, ich habe in meinem Leben viele Leute kennengelernt und ich kenne heute noch viele Leute, wo dann vor allen Dingen Frauen dann zu mir sagen, also der kommt nach Hause, ich weiß ja auch nicht. Sagen tut auch nichts, aber eine Fresse zieht er von hier bis nach Unna. Und daraus entsteht eine gewisse Unzufriedenheit, eine gewisse Unsicherheit. Und man weiß nicht mehr, wie man mit dem anderen umgehen soll, weil er entzieht sich einer Beurteilung oder eines Gespräches und äußert es nur durch äußerlichen Unwillen, den er zum Besten gibt. Das finde ich unfair dem anderen gegenüber. Also ich finde es unfair. Und deswegen sage ich sowas. Und damit der andere wenigstens weiß, es liegt nicht an ihm. Selbst hier in der Kirche ist es so, dass meine Tochter manchmal fragt, ist irgendwas?
Ja.
Und dann sage ich, ja, das sprechen wir nachher drüber. Oder ich sage, du, nein, Eike, ich war nur gerade irgendwie ganz tief in Gedanken, und benenne das auch, dass es kein Problem gibt, dass es kein Missverständnis gibt, dass es nichts mit ihr zu tun hat, weil ich möchte nicht, dass die anderen Menschen, die um mich herum sind, denken, dass es an ihnen liegen könnte, weil das ist doch schade für ihre Lebens, um es mal ein bisschen groß zu sagen, für ihre Lebensqualität. Das ist wie in der Ehe, ne? Die Frau denkt sich, oh, was hat er denn heute wieder? Dann macht sie sich dreimal Gedanken darüber, was sie vielleicht falsch gemacht haben könnte. Dadurch ist ihr Nachmittag versaut. Sie wollte eigentlich das und das machen, aber dazu hat sie keine Böcke gehabt. Der Tag war verschissen. So, und das ist so ein Nullsummenspiel. Das ist so ein ihm ist es schlecht, ihr ist es schlecht. Die Kinder kriegen dann, wenn sie nach Hause kommen, auch gleich noch einen Anschiss. Ja, das potenziert sich so und deswegen mache ich das so. Und das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Aber trotzdem gibt es Situationen, die qualitativ anders, eine andere Struktur haben, wo ich auch weiß, da kommen wir nicht allein mit Reden weiter. Da muss was anderes passieren. Aber liebe hin, liebe her, ja. Es gibt eine nette Geschichte der etwas harmloseren Art. Meine Frau, die hat ja über viele, viele Jahre Pferde gehabt und Ziegen und Schafe und Esel und ich habe das eine Weile mitgemacht, weil viele, ja, ich denke mir, mancher Zuhörer wird auch denken, was will er denn jetzt? Na, ja, wenn man diese Tiere hat, A, müssen die gefüttert werden, die brauchen Wasser, die brauchen Heu, die brauchen Kraftfutter, die stehen auf Wiesen, die Wiesenpfähle fallen um, die müssen neu gebohrt werden, die müssen neu gesetzt werden, die Zäune fallen um oder die Zäune müssen nachgespannt werden, der Meerrettich muss ausgemäht werden, etc., etc., etc.
Hm?
Und irgendwann habe ich den Punkt erreicht, wo ich, das hat ja eine gewisse Konsequenz. Das heißt, wenn ich mit den Kindern, wenn ich in den Urlaub wollte, dann war bei meiner Frau, ja, aber ich habe ja keinen für die Pferde. Dann sage ich, ja, da kann ein Neffe doch nachgucken. Ja, aber der kennt sich ja nicht aus mit Pferden. Das hat sich dahin wirklich gesteigert, dass ich bin alleine in den Urlaub gefahren mit den Kindern. Ja, und irgendwann fand ich das mal, das mache ich gerne, gar keine Frage, aber irgendwann kam bei mir persönlich der Kipppunkt, wo ich gesagt habe, nö, eigentlich liebe ich meine Frau, eigentlich verbringe ich gerne Zeit mit ihr. Ja, ich fahre auch gerne mal alleine mit den Kindern in Urlaub, dann bin ich wenigstens der Hahn im Korb. Aber nee, das ist es nicht. Und dann habe ich das auch thematisiert zu Hause und wir haben das auch vernünftig miteinander, ohne Schläge, Brüllen, Schreien oder sowas gelöst, dieses Problem. Sie hat eine Weile noch versucht, auf ihren Pferden rumzureiten, aber ich habe dann auch ganz definitiv gesagt, also ent oder weder, ja. Sie hat das dann auch was heißt eingesehen, nicht nachgegeben, sondern sie hat das schon eingesehen, dass dieses Brimborium so viel von Familie nimmt und gemeinsamen Zusammenseins nimmt, wo doch beide ein Interesse auch dran haben, aneinander, dass das dann stark eingeschränkt worden ist. Und dann war wieder alles gut. Aber ich habe vermittelt, dass das nicht mein Lebensentwurf dann für die nächsten 5 oder 6 oder 10 Jahre ist. Und da sind wir dann auch übereingekommen. Und es geht nicht um das Gewinnen oder das Verlieren. Es geht nur darum, dass man sich auseinandersetzt, was einem wichtig ist und vielleicht nicht egoman wichtig ist. Es geht ja nicht darum, dass ich meiner Frau gesagt habe, ich brauche mehr Zeit, weil ich werde jetzt Vorsitzender im Landesverband der Taubenzüchter und kann dich deswegen weniger sehen. Also das wäre ja jetzt eine egomane Entscheidung von mir, wo meine Frau sich unterordnen müsste. Es geht nur darum, dass wenn Menschen einander nach wie vor zugetan sind und füreinander und aneinander gebunden auch Zeit gerne miteinander verbringen, ohne den anderen maßgeblich einzuschränken bei dieser Tätigkeit, sage ich mal, dann war das sehr zielführend und es hat
Das
es
ist ja auch nichts,
gibt
wo man jetzt im Endeffekt einen Kompromiss hätte schließen können. Also sie hätte ja jetzt nicht sagen können, okay, dann halte ich nur halbe Pferde oder sonst irgendwas.
Genau. Das ist ja auch so, wenn man jetzt sagt, okay, liebe Frau, ich habe noch zwei Geliebte nebenher, ne? Also wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das so lösbar gewesen wäre. Also es
Ich
kommt
reduziere
immer
es
auf die
erstmal auf
Qualität
eine.
an. Es kommt wirklich auf diese Qualität des Problems an. Ich möchte aber auch gerne nicht, damit du oder die Zuhörer denken, da hat er sich bei der Frau durchgesetzt. Nein, darum geht es wirklich nicht. Es gab auch mal eine Situation, da habe ich noch Anzug getragen und Krawatte. Und da bin ich morgens früh bin ich weggefahren und ich war irgendwo im Ruhrgebiet und ich hatte Akten vergessen und irgendwo bei Wünnenberg-Haaren oder sowas, ist mir eingefallen, dass ich Akten vergessen habe. Und dann bin ich nach Hause gefahren. da lag meine Frau noch im Bett. Und es war 11 Uhr. Und ich habe einen Mord, und ich habe einen Mordsprall gemacht. Also 11 Uhr noch in der Kiste liegen, ne? Das geht doch nicht, da ist so der halbe Arbeitstag schon vorbei, ne? Was hätte man schaffen können, etc. Also so richtig arschgesichtig habe ich das gemacht, also rückblickend betrachtet. Ne? Aber in dem Augenblick, ne, ist es so mit mir durchgegangen, ne? Dass ich wirklich einen Prall gemacht habe, wohlwissend. Also das meine ich auch ganz selbstkritisch, wohlwissend, dass meine Frau keine Termine verbaselt hat oder keine wichtigen Aufgaben versäumt hat in der Zeit.
No? Und wohlwissend, dass es eigentlich gar nicht darum ging, dass deine Frau irgendwie noch im Bett lag, sondern dass es
eigentlich um meine Arten ging. Ja, so. Und da war es zum Beispiel so, dass meine Frau hat sich das gefallen lassen in stoischer Ruhe. Ich möchte gar nicht wissen, was sie in dem Augenblick von mir gedacht hat. Aber am nächsten Tag hat sie gesagt, pass mal auf, Schätzelein, ne? Passiert das jetzt nochmal? No? Dann sind wir getrennte Leute, ne? Weil du hast jetzt hier ganz einfach eine Grenze überschritten. Und sie hat recht gehabt, sie hat mir das erläutert und ich habe es auch eingesehen. Und einsehen bedeutet auch immer, Kraft aufzuwenden von seinen Vorstellungen auch abzuweichen oder von den gewonnenen Vorstellungen abzuweichen und sich auch, ja, es ist kein Rhabarbergelaber, kritisch zu reflektieren und zu sagen, ja klar, das war ein Schuss in den Ofen, den du gemacht hast. Und da hilft kein Verständnis in dem Augenblick. Und sie hätte ja auch demütig sein können und hätte sagen können, das wird mir nie wieder passieren. so ein Quatsch. Ich glaube, dann hätte ich mich von ihr getrennt. Nein, aber diese Sachen, manchmal haben Kleinigkeiten doch wirklich eine große Wirkung und man sollte sich dann tatsächlich zusammensetzen, vielleicht auch nicht zu dem Zeitpunkt, wo es gerade kracht, sondern vielleicht auch nochmal ein bisschen Abstand dazu finden und wenn es nur ein Stündchen ist und dann nochmal kontrovers darüber diskutieren oder sich auch mal die Wacht ansagen lassen. Aber auch verbunden immer mit der Fähigkeit, dass man sein eigenes Tun und Handeln kritisch reflektiert. Mir gelingt das auch nicht immer. Also ich will hier nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber es gelingt mir im Leben zunehmend mehr. Gelang mir im Leben immer zunehmend mehr. Ja.
Wir hatten ja eigentlich auch mal drüber gesprochen, dass wir noch über ein Thema reden wollten.
Ja, ja.
Und das Thema war Mobbing.
Ja. Genau. Mhm.
Welche Erfahrung hast du in der Vergangenheit gemacht mit Mobbing, entweder aktiv oder passiv oder indem du es einfach nur gemerkt hast, dass es in deiner Umgebung passiert? Oder indem dir Leute erzählt haben, dass sie gemobbt worden sind, aus welchem Grunde auch immer?
Also wenn ich jetzt aushole, muss ich sagen, früher habe ich das gar nicht wahrgenommen. Früher, vor 40 Jahren, habe ich das gar nicht wahrgenommen oder vor 50 Jahren. Teilweise praktiziert, aber nicht wahrgenommen.
Also teilweise selber gemobbt, aber gar nicht gewusst, dass du gemobbt hast?
Zu dem Status nein, ne, zu dem Zeitpunkt nein. Also wenn ich an 1969 oder 1971 zurückdenke und man hat ein... Mobbing heißt ja, dass man aus einer entsprechenden Gruppe heraus, das hat nichts mit Rassenhass zu tun oder so, aus einer gewissen Gruppe heraus, man spricht ja auch von Peer Groups, heraus eine andere Person dann gemeinschaftlich diskreditiert, abwertet etc. Und ich kann mich lebhaft erinnern, dass man in der fünften Klasse war, dass man da durchaus auch die einzigen beiden Dicken in der 36-köpfigen Klasse gemobbt hat und dass man da auch, dass ich auch, nicht Mann, ich auch da mitgemacht habe. Ich habe das auch aber zu dem Zeitpunkt gar nicht so wahrgenommen, muss ich sagen. Die Wahrnehmung, die ist einem erst später aufgefallen. In der heutigen Zeit muss ich sagen, das wird an an vielen Stellen von 16-Jährigen, von 18-Jährigen, von 30-Jährigen an mich herangetragen. Manchmal kann ich es auch nicht richtig differenzieren, ob das jetzt nur ein Ausheulen ist oder ob das ein tatsächlicher Mobbingvorwurf war, weil wiederum ich war nicht dabei. Ich höre mir das an und sage, wenn das so tatsächlich war, dann solltest du, also dieser Rückappell, wenn das tatsächlich so ist. Ich hatte lange Gespräche mit meiner jüngsten Tochter, die öfters mal auch über andere herzog, ne, mit 14, 15, 16, was Hanebüchen war, was auch teilweise gar nicht so richtig so gestimmt hat, was sich ein bisschen entschärft hat. Aber ich glaube, dass es heutzutage ein großes Problem ist, dass man aus diversen Gruppen ausgegrenzt wird, aus den verschiedensten Gründen heraus. Also das ist sehr, also ich finde das, du hast mich jetzt gefragt, ich habe ja jetzt keinen Mobbingkurs gemacht oder keine Fortbildung besucht, aber ich denke mir, dass das heutzutage ein großes Problem ist für viele Menschen. Ich wurde Zeit meines Lebens nicht gemobbt. Also früher, wenn ich gemobbt worden wäre, dann hätte ich dir einen aufs Maul gehauen.
Das ist der große Unterschied, ganz genau.
Und ich war immer, und deswegen darf man das auch immer nicht so von meiner persönlichen oder von eines Menschen persönlicher Situation abhängig machen. Es gibt Menschen, für die ist Mobbing überhaupt gar kein Thema. Die stehen im Leben, die haben Selbstwertgefühl, die haben Selbstbewusstsein, die würden das sofort erkennen, die würden sofort sagen, halt. Ja. Aber das sind die Wehrhaften. Wir dürfen alle Menschen dürfen nicht vergessen, dass es nicht nur diese gibt. Sondern dass es auch viele Menschen gibt, die halt wesentlich empfindsamer sind, die vielleicht ihre eigenen kleinen Problemchen haben, vermeintlich wichtige oder unwichtige. Das mag ich mir nicht anmaßen, aber die dafür empfänglicher sind. Und man darf auch nicht vergessen, dass man heutzutage Gruppen hat, die wo es in den Gruppen auch Menschen gibt, die sich versuchen zu produzieren, und innerhalb dieser Gruppe sich natürlich denjenigen aussuchen, der geeignetste dafür ist, die Last zu tragen und das entsprechend abzubekommen. Das finde ich sehr, 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 sehr schlimm. Vor allen Dingen, weil es meistens aus geschlossenen Gruppen heraus ist. Also geschlossene Gruppen, Markus, in dem Sinne. Das ist eine Jugendgruppe. Die Jugendgruppe definiert sich darüber, wir sind alle gleich alt. Gut, und trotzdem kriegt einer die Narrenkappe aufgesetzt. Oder in der Arbeitswelt, ja, da kriegt die Neue, eben. Der Neue kriegt die
Arbeit. Also das sind nicht nur Jugendliche.
Nein, um Gottes Willen. Ne? Das sind aber auch durch die Schichten, also durch die Bildungsschichten hinweg. Das ist in der Schlosserabteilung bei VW der Fall. Wenn ein Neuer dazukommt oder schlimmstenfalls ein neuer, dicker, türkischer Landsmann. Ja, also, und das finde ich schon sehr, sehr bedenklich, weil das ist ja auch gar nicht zielführend. Es geht lediglich darum, dass man sich da abgrenzt oder jemanden anderen ausgrenzt und vielleicht auch oftmals versucht, die eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten zu kaschieren.
Ich würde das ganz ehrlich auch gar nicht so auf die Äußerlichkeiten wie so nach dem Motto, ja, der dicke Türke oder wie auch immer, sondern es ist eine Persönlichkeitsfrage. Es gibt eine Menge Leute, mit denen ich in der Vergangenheit gesprochen habe, die mir was über Mobbing erzählt haben. Die mir aber auch komischerweise dann erzählt haben, dann war ich in der Gruppe oder dann war ich im Kindergarten. Im Kindergarten bin ich schon gemobbt worden. Dann bin ich in die Schule gekommen. In der Schule bin ich schon gemobbt worden. Dann bin ich in die Ausbildung gegangen. In der Ausbildung bin ich auch gemobbt worden. Und wo du das Gefühl hattest, wenn du dich so ein bisschen mit denen unterhalten hast, die kannst du in eine perfekte Gruppe reinstecken. Und spätestens nach 2 Wochen werden die gemobbt.
Ja, Opfer.
Opfer. Das kann auf der einen Seite daran liegen, dass die Leute kein Selbstwertgefühl haben, kein eigenes Standing, dass sie also dann das perfekte Opfer abgeben. Oder auf der anderen Seite, dass sie sich in irgendeiner Weise, sobald sie in eine neue Gruppe reinkommen, überlegen fühlen, es aber nicht sind. Und der Rest der Gruppe dann hingeht und sagt, also du nicht, du Heini.
Ja. Das ist ja das, Markus, was ich meine, das ist ein sehr vielfältiges Problem. Es gibt auch darüber hinaus auch noch die Leute, die Begrifflichkeit auch stark für sich instrumentalisieren. Wenn du als Vorgesetzter der Untergebenen, also jetzt mal sehr blöd ausgedrückt, aber der Weisungsberechtigten sagst, nun mach mal hinne. Es gibt Menschen, das erlebe ich am laufenden Band, die sagen, und der hat mich da gemobbt. Also das alleine ist kein Mobben, wenn ich sage, jetzt mach mal flott oder jetzt mach mal hinne. No, das ist lediglich eine Ansage, zum Beispiel jetzt hier aus der Arbeitswelt. Ja, wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es.
Und, Mobbing ist Diskreditierung als Person und nicht der Taten, die man macht.
Ja, da wird die Person, muss dann schon diskreditiert werden. Das muss zielgeführt sein. Das muss nicht nur von einer Person kommen, sondern das muss auch von den anderen der Gruppe mitgetragen werden. Da gibt es sehr, sehr viele Verwischungen oder Verwaschungen. Wenn ich zu irgendjemandem hier Flitzpiepe sagen würde, dann kann das durchaus kein Mobbing sein, sondern das kann eine persönliche Äußerung sein, die ich als Person sage, der anderen Person gegenüber. Wenn ich zu dir sage Flitzpiepe, dann ist das kein Mobbing, sondern dann ist das ein Ausdruck meines Missfallens hinsichtlich einer Äußerung oder einer Verhaltensweise von dir. Ja. Deswegen bist du jetzt kein Mobbing-Opfer, aber es gibt viele Menschen, die fühlen sich mal berechtigt oder die bekommen eine berechtigte oder unberechtigte Kritik und die blasen das natürlich zum Mobbing auf, bloß trotzdem ist Mobbing ein großes Problem und im Social-Media-Bereich ist es ein großes Problem, wenn man an die Messages denken, die sich irgendwelche Jugendgruppen schicken und sich da einen ausgucken, der nicht die tollsten Sachen anhat oder was weiß ich. Das ist sehr, sehr vielschichtig. Man muss diese Sachen auch sehr ernst nehmen, weil wenn ich mir so vorstellen würde, es fällt mir schwer, aber wenn ich mir vorstellen würde, ich würde in einer Gruppe permanent gemobbt werden, dann als Kai würde ich dir sagen, naja gut, nun, kein Problem, dann verlasse ich die Gruppe. Ja. Und vorher sage ich denen nochmal die Wacht an. Aber das ist ja eine ganz andere Haltung bei mir. Es gibt aber Menschen, die sind auf diese Gruppe zwingend angewiesen. Ob das an der Arbeit ist, ja, ob das in der Schule ist, ob das Förderstufe ist oder ob das die Oberstufe ist. Das ist Latte, ja. Bis hin zu irgendwelchen, ich möchte mal sagen, ja, in der klassischen Arbeiterschaft gibt es sowas. Es gibt es allerdings auch im akademischen Betrieb. Aber hallo, ne? Das ist unglaublich.
Ich finde die Versuche allein. Ich gebe dir jetzt mal ein praktisches Beispiel. Ich fange ja am 2.12. fange ich einen neuen Job an.
Ja.
Das heißt also, ich habe jetzt oder wir haben jetzt zum Glück, so wie es aussieht, haben wir einen Ersatz für mich gefunden bei Ernst, also bei der Bäckerei, wo ich bisher gearbeitet habe.
Ja.
Dort werde ich auch noch genau eine Woche arbeiten. Mein letzter Arbeitstag ist der 26., heute ist der 19. Das heißt also noch 7-mal Brote einpacken und dann habe ich das vom Hals. Aber wir haben Gott sei Dank einen Nachfolger für mich gefunden oder eine Nachfolgerin, so wie es im Moment aussieht. Und schön. Da brauche ich mir also keine Gedanken zu machen, die ich mir vorher natürlich gemacht habe. So, finde ich toll. So, jetzt ist es so, bei meinem neuen Job, den ich da haben werde, da ist also das Ganze vertraglich so festgehalten, dass ich da erstmal 3 Monate so die Grundkenntnisse in dem Sinne bekomme. Das heißt also, wie funktioniert das Ganze, welche Arbeitsabläufe gibt es, welche Standards gibt es, welche Ansprechpartner und so weiter und so fort. Also 3 Monate ist quasi Grundwehrdienst, sagen wir es mal so rum. Und nach 3 Monaten soll ich aufsteigen zu einem Teamleiter. Das heißt also, dass ich dort ein Team leite. So. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich mich jetzt mit einer der Angestellten dort, die also schon länger dabei ist, da zusammengesetzt habe und habe der gesagt, hör mal zu, so und so sieht das aus, ich komme jetzt hier hin und nach 3 Monaten überlegen wir, ob ich hier Teamleiter werde oder nicht. So, sage ich, ich brauche natürlich da auch Unterstützung, das heißt also nicht, dass die Leute dann kalt überfahren werden und wie auch immer. Nein, und ich freue mich für dich und da kriegst du also die beste Anleitung, weil ich wusste schon genau, was da passiert. Dann höre ich also, weil ich bin ja nicht blöde und ich habe ja auch meine Kontakte da und so weiter. Diejenige ist also dann, genau einen Tag später ist sie dann zu einer anderen Kollegin hingegangen. Der dann erzählt, so kannst du dir vorstellen und der hat noch gar keine Ahnung davon und der soll hier Teamleiter werden. Und das ist ja wohl das Allerletzte. So. Die andere Kollegin ist allerdings diejenige, die mir über die eine Kollegin, der ich das gesagt habe, dann erzählt hat, übrigens, die ist Alkoholikerin.
Ja.
Wo ich mir dann denke, so, weißt du, ich könnte das Ganze jetzt so laufen lassen. Könnte dann sagen, okay, das sind diejenigen, die also da, ich sage jetzt mal, die versuchen natürlich, mir da Steine in den Weg zu rollen, aber das ist mir schon vollkommen klar. So, nur auf der anderen Seite bin ich halt derjenige, der also auch schon in den Berufen oder in den Jobs, die ich vorher hatte als Teamleiter, der also dann hingeht und diejenigen dann voll drauf anspricht. Das heißt also, wenn ich die jetzt das nächste Mal sehe, werde ich dir sagen, übrigens, ich habe über dich gehört, dass du dich jetzt darüber ausgelassen hast, dass ich hier Teamleiter werde und mir hast du gesagt, dass du mich da voll unterstützt. Wie stehst du dazu? Ganz einfach aus dem Grund, weil ich möchte die Leute mit der Nase wirklich in die Scheiße stoßen. Und dann bin ich mal gespannt, wie die reagiert. Besonders wie die reagiert, wenn ich der dann sage, übrigens diejenigen, mit denen du da redest, das sind diejenigen, die mir erzählt haben, dass du eine Alkoholikerin bist.
Ja.
Weil, wie gesagt, ich kann diese Scheiße, ich kann dieses Übereinander, aber nicht miteinander. Wir reden wunderbar übereinander, aber wir reden nicht miteinander. Ich habe damals bei Cisco, war es also so, die Leute haben mich dann angerufen aus München heraus und aus den anderen Niederlassungen heraus und haben mir Gott weiß was erzählt, so nach dem Motto, ja, und das hier ist Mist und das da ist Mist und das ist Mist und so weiter und so fort. So, und dann hatten wir eine Versammlung, eine grundsätzliche, das war damals in Aschau unten in den Bergen, ja. Wo also dann der Chef mit dabei war. Und der Chef dann fragte so nach dem Motto, so, und jetzt kommen wir mal dazu, welche Probleme gibt es hier? Und die alle, nee, wir haben gar keine Probleme, nee, es ist alles wirklich wunderbar in Ordnung und es ist toll und da habe ich also gar keine Probleme und so weiter und so fort. Wo ich dann aufgestanden bin und habe gesagt, Leute, habt ihr eigentlich den Schuss nicht gehört oder was? Sag ich, da steht derjenige, der das ändern kann, was ihr mir die ganze Zeit in die Ohren sülzt. Sag ich, und ihr seid jetzt zu blöd, die Schnauze aufzumachen und das zu sagen, und morgen ruft ihr mich wieder an und erzählt mir, was hier alles scheiße läuft. Sag ich, entweder ihr macht jetzt das Maul auf und erzählt hier was, wovon ihr sagt, dass es scheiße läuft. Sag ich, oder ich mache den Mund auf. Überlegt's euch. Weil, wie gesagt, ich kann dieses Übereinander statt Miteinander und so weiter, mich kotzt es einfach nur an. Und das ist genau das, wo Mobbing draus entsteht.
Das muss jetzt nicht unbedingt, das kann draus entstehen, muss nicht draus entstehen, weil dieses Gerede, das gibt es wahrscheinlich schon seit Adam und Eva. Das wirst du auch nicht beikriegen. Es ist sicherlich ein Punkt, der zum Mobbing führen könnte, aber es ist nicht zwangsläufig so, weil das ist ja in jeder ökonomischen Einheit so, dass es dieses Gerede gibt. Erst wenn es jetzt in der Plattform der Teamleiter dazu kommt, dass eine Gruppe, eine eigentlich homogene, kohärente Gruppe, sich das schwächste Glied auspickt, dass irgendjemand irgendwie immer irgendwas zu sagen hat, mehr oder weniger minder qualifiziert über den Vorgesetzten oder so. Das wird immer passieren. Das muss nicht unbedingt ein Mobbing sein. Es ist eine sehr traurige Angelegenheit, aber die auch sehr arbeitshemmend wirkt, die sehr effizienzhemmend wirkt. Aber du hast halt immer irgendwelche Leute dabei, die sagen, es liegt am anderen, der ist dafür nicht geeignet, etc. Das muss nicht unbedingt das Mobbing treffen. Es kann dazu kommen, ja, aber das ist dieses allgemeine Geschwafel, wo alle Teamleiter, die armen Teamleiter dieser Welt, dieses Problem mit haben, dass man sich immer wieder ausgesetzt sieht, diesen eben von dir erwähnten an Klatsch und Tratsch. Das sind ja manchmal noch nicht mal richtige Anfeindungen, sondern das ist einfach dieses, ich sage immer dazu, dummes Gesülze. Ist schade für den Betrieb.
Und genau solche Leute hast du. Nee, lass mal. Nee, ich habe mir auch einen weggeholt, deshalb. Nein, aber genau dieses, weißt du, dieses Gesülze hintenrum. Aber dann, wenn es mal wirklich drauf ankommt, nicht den Arsch in der Hose zu haben und mal zu sagen, hör mal, das und das und das, das stinkt mir und das müssen wir jetzt abstellen oder wie
aber
auch
immer. Aber darum geht es doch gerade beim Mobbing. Das ist ja gerade der Punkt, dass die Leute keinen Arsch haben in der Hose, sondern dass es subtil läuft und vor allen Dingen zielgerichtet gegenüber einer Person ist, die sich in dieser homogenen Gruppe befindet. Und da sind wir bei Teamleitung und bei Weisungsberechtigten, also Weisungsuntergebenen, noch weit von entfernt, dass das unangenehm ist, ohne Wenn und Aber, dass das nervig ist manchmal. Auch widerspreche ich überhaupt nicht. Und du hast ja dann auch als Teamleitung keine Möglichkeiten. Also Entschuldigung, da habe ich mich versprochen, du hast als Teamleitung ja Möglichkeiten, das zu ändern. Da gibt es sicherlich verschiedenste Wege, die aber immerhin drauf ankommen, was ist das überhaupt für ein Team? Wie sind die gestrickt? Was für ein Bildungsniveau haben die? Und bitte, liebe Zuhörer, ich will mich jetzt nicht geschwollen ausdrücken, aber ich bin halt der festen Meinung, dass es Menschen gibt, denen man sagen muss, du und du, das, das und das. Und zwar so lange, bis ich Stopp sage. Mhm. Und es gibt Menschen, mit denen kann man konstruktiv auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Und es gibt Menschen, mit denen arbeitet man zusammen, an denen guckt man hoch. Es kann nicht nur Häuptlinge geben, es gibt halt auch Indianer. Und wenn man sich da jede persönliche Anwandlung zu eigen macht, dann hat man da aber ein schweres Leben vor sich. Ich finde die Idee, die du gebracht hast mit dem das Benennen, finde ich gut. Aber du hast ja auch noch, ohne vom Thema abzuweichen, aber du hast ja auch noch die Verpflichtung, dass dein Team irgendwie weiterhin für den Betrieb arbeitsfähig ist. Du kannst ja auch nicht, also ich sag jetzt mal, wenn ich der Teamleiter wäre und ich würde die alle auf den Topf setzen, na, dann würden die irgendwo anders arbeiten wollen. Jetzt mal albern ausgedrückt.
Das ist aber schon vollkommen klar. Ja, bloß, wie gesagt, also wie willst du mit einem Team arbeiten, wo der eine über den anderen sagt, nee, der dritte ist scheiße und der andere über den einen sagt, nee, das ist ein Alkoholiker und dann wieder ein dritter über die sagt, nee, die arbeiten nicht, sondern die sind stinkend faul und dreckig hoch drei und weißt du, wo du dir dann wirklich denkst, so Leute, wir sind hier nicht im Kindergarten, sondern, weißt du, ich gehe auch nicht arbeiten, um da Freunde zu finden. Sondern ich gehe arbeiten, um mir das Geld zusammen zu verdienen, um in meiner Freizeit das zu machen, wo ich Bock drauf habe.
Ja.
Aber ich gehe nicht arbeiten, um da einen Partner oder Freunde oder sonst irgendwas zu finden. Natürlich ist es so, das ist ein gutes Miteinander und das habe ich ja unter anderem jetzt auch beim Ernst. Das heißt also, ich komme da abends hin in der Nacht von Sonntag auf Montag, 2 Uhr morgens. die Bäcker, die sind schon da, ich verstehe mich mit den Bäckern super und wir labern so ein bisschen über dieses und jenes und wie war das Wochenende und so weiter und so fort. Ich würde nie behaupten, das sind meine Freunde. Aber ich würde schon sagen, wir haben ein gutes Miteinander.
Ja, das ist auch erfreulich. Keiner, der irgendwo an die Arbeit geht, sucht ja will ja die alle heiraten. Ne? Aber ja, jedem sollte klar sein, dass man einem gemeinschaftlichen Ziel, unternehmerischen Ziel dient und weil man dafür auch entlohnt wird, mehr oder weniger gut oder nicht gut. Das sind alles Nebenkriegsbaustellen. Bloß diese Teamleitung oder ja, du kriegst sie nicht alle unter den Hut. Ich kann nur dazu sagen, ich habe es immer auf dem Weg versucht, mir den gehörigen Respekt zu erarbeiten gegebenenfalls fair zu sein. Aber wenn das Fairness nicht von dem einen anderen erkannt wird, dann...
Über Fairness brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Fair sein ist wichtig. Ja. Aber du hast komischerweise, und das habe ich bei vielen Läden hier gesehen, weil das ist ja nicht der einzige, wo ich mir das Ganze angucke, du hast immer mindestens eine so eine Dreckschleuder mit dabei.
Ja.
Die also nach allen Seiten Scheiße verteilt. Ich weiß nicht, ob diese Leute das machen, weil sie ein verringertes Selbstwertgefühl haben und so nach dem Motto, du hör mal, ich weiß was und find mich doch toll, weil ich was weiß, was du vielleicht nicht weißt oder wie auch immer, die dann über die eine behaupten so und das ist eine Alkoholikerin und die ist dreckig und die muss mit ihrem Freund sowieso nicht mehr zusammen sein und die ist geschlagen worden von ihrem Freund oder sonst irgendwas bei der Arbeit, wo ich mir denke so, hallo. Ich finde das sowas von uninteressant, aber okay. Die aber dann, sag ich jetzt mal, wenn die anfangen zuzufassen, ist das so, als wenn zwei andere loslassen, die überhaupt nichts für die Arbeit bringen, aber die da eine Unruhe reinbringen in so einen Laden, wo du dir also wirklich denkst, so lieber Himmel. Was ich also auch schon gemerkt habe, ist in welchem Laden, dass es da eine gab, die also sich mit den Kunden ungefragt über ihr Gehalt zu unterhalten.
Ja, das ist aber doch mittlerweile, jetzt bin ich sehr ironisch, allerdings, das passierte doch überall mittlerweile, dass du irgendwo in der Wursttheke stehst und dass die Leute anfangen zu erzählen vor den Kunden, was im Argen lag oder was ihrer Meinung nach im Argen lag, wo ich nur sagen könnte, du und du könnt euch morgen einen neuen Job suchen. Also das will ich ja nicht hören als Gast oder als Kunde oder so. Du hast völlig recht, bloß wir sind halt in einer Situation, in einer Arbeitsmarktsituation, wo das wirklich viele Leute machen, unbedacht machen und vor allen Dingen machen, ohne Restriktionen erwarten zu dürfen. Gut.
Ich steh an der Theke und höre, wie irgendeine Kundin sagt, so, hör mal, hören Sie mal, also dieser Kuchen hier oder dieses Schnitzel hier oder wie auch immer, kostet jetzt irgendwie 30% mehr als das, was es vorher gekostet hat.
Ja.
Und die Verkäuferin sagt dann wortwörtlich zu der Kundin, ja, ich kann mir das hier schon lange nicht mehr leisten.
Ja.
Und das war dann der Moment, wo ich gesagt hätte, so und Sachen packen und gehen.
Ja, das ist das, was du eben gerade gesagt hast, das ist ein Phänomen, das begegnet dir sehr, sehr häufig heutzutage und das wäre dir vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht begegnet. Die Leute denken sich nichts dabei. Ich bin davon immer fassungslos, wenn ich sowas mitbekomme. Aber letztendlich geht es ja darum, dass wir uns alle arrangieren müssen mit dem, was da ist. Und nicht mit dem, was da sein sollte. Meine ich jetzt echt nicht sarkastisch oder so. Das ist so ähnlich wie... Wenn man irgendwelche abstrusen Sachen vorgetragen bekommt von einer Mitarbeiterin, wo man sagt, okay, das ist zwar hanebüchen, was du erzählt hast, aber da muss man eine Abwägung machen und muss sagen, ist es mir wichtig, dass die weiterhin einen Laden mit aufrechterhält oder kastriere ich mich selbst, finde aber keinen anderen. Also das meine ich mit Nebenkriegsschauplätzen.
Aber das ist der Moment, wo man sich zumindest mit der Mitarbeiterin mal unterhält und der sagt, hör mal, das war irgendwie ein bisschen suboptimal, was du da erzählt hast. Ne?
Ja, das war suboptimal, ne? Weil das steht ihr gar nicht zu.
Ja.
Bloß das ist so diese kritische Selbsthaltung dem Arbeitgeber oder dem Arbeitsplatz gegenüber. Man muss ja nicht, sie muss ja nicht die Schnitzel hochhalten und sagen, was weiß ich, fällt mir gerade kein Unsinn zu ein. Aber
ja.
Was sie sich leisten kann oder nicht, das ist
mir ist uninteressant.
Das ist, in dem Falle ist das uninteressant. Ja? Hm? Und in ihrer Aufgabenbewältigung am Arbeitsplatz ist das kontraproduktiv bis geschäftsschädigend. Und dessen muss man sich letztendlich auch bewusst sein. Und es ist manchmal auch eine ganz einfache Frage. Möchte die Frau das auch hören, wenn sie irgendwo vor einer Theke steht?
Hm?
Nö, ne? Also mir rollen sich echt die Nägel hoch, wenn ich sowas höre, aber es begegnet mir allerwegen.
Ja, es ist irgendwie so ein bisschen gang und gäbe, ne?
Ja, es ist gang und gäbe und die Schwierigkeit ist ja letztendlich, dass wir Lösungen finden müssen, damit umzugehen. So. Wir können nicht sagen, du und du, ihr geht und übermorgen steht der und der da und die können das besser. Diese Auswahl haben wir nicht, der Markt gibt das nicht her. Also müssen wir Möglichkeiten, auch wenn das jetzt sehr salomonisch klingt, was ich sage, Möglichkeiten finden, um diese Menschen einzubinden, einzunorden, einzufangen oder was es auch immer für arbeitspädagogische Maßnahmen oder Wörter da geben mag. Das ist eine sehr, sehr individuelle Betrachtungsweise. Wir haben einen sehr guten Bekannten, nein, Freund, der ist als ganz junger Mann mittlerweile der ist beim Discounter und der ist jung und der ist jetzt für Regionen schon zuständig und wir unterhalten uns auch öfters miteinander. Und natürlich hat der auch die Probleme, dass dann bei dem Discounter gesagt wird, was will ich denn mit diesem 22-jährigen Bengel hier? Ne?
Mhm.
Also es wird gar nicht drauf geguckt, ob der das kann, ob der gut ist.
Nicht auf die Qualifikation, sondern auf die Äußerlichkeit.
Nur auf diese Äußerlichkeit. Alter gehört, ja. Ne? Ich bin seit 20 Jahren dabei, der ist seit 5 Jahren dabei. Ne? Also kann das nichts taugen. Der hat genau den gleichen schweren Stand und muss sich das mühsam im Tagesgeschäft erarbeiten durch konstruktives, konsequentes Handeln. Es ist wirklich sehr, sehr müßig. Muss ich sagen. Sehr, sehr müßig.
So, ich möchte abschließend zu dem Thema Mobbing noch sagen, ich habe damals eine wunderbare Freundin gehabt. Ich meine, ich habe heute eine wunderbare Ehefrau, aber es gab ein Zitat von ihr, das ich mir bis heute noch auf die Fahne geschrieben habe und das sollte sich jeder merken, finde ich, wer sich als Bratwurst verkauft, wird auch als Bratwurst gefressen.
Das ist wohl wahr. Bloß wir müssen da aufpassen, dass man da keine Täteropferumkehr macht. Das ist nicht heißt, klar. Du bist ja selbst schuld. Ne? Aber ich kann auch nur jedem empfehlen, ein gewisses Standing zu haben und sich auch seiner Stärken bewusst zu werden und selbstverständlich auch seiner Schwächen und gegebenenfalls auch die Konsequenzen zu suchen. Vielleicht ist es auch manchmal sehr, sehr schwer, dass man einen anderen Freundeskreis hat oder einen anderen Bekanntenkreis hat, wenn einem das vielleicht zur Last fällt. Und auch da gilt für mich, dass man offen drüber sprechen muss, über seine eigenen Probleme und keine Angst davor haben sollte, dass man irgendwie als Mimimi oder als Muschi oder als empfindsames Wesen tituliert wird. Weil es ist doch bei uns allen so, wenn Ich habe mal Gästen hier gesagt, weil der eine hatte dieses Problem und der andere Gast hatte gesagt, aber das sei doch nicht wichtig heutzutage. Wir haben doch wichtigere Probleme. Ja, das mag vielleicht hier und da stimmen, aber was ich als Probleme achte, das kann für dich, wie ich es vorhin schon mal in einem anderen Kontext gesagt habe, Pillepalle sein, aber für mich kann das ein Problem sein. Und umgekehrt genauso. Und dieses Verständnis sollten wir auch immer füreinander haben, dass wir uns wertschätzen als Mensch und uns auch wahrnehmen in unserer eigenen Problemsuppe. Jeder hat irgendwo irgendwelche Probleme mal. Sich auch abgrenzen von solchen Leuten, die dann sagen, ist da alles kein Problem, wir haben doch jetzt was Wichtigeres zu tun. Ja, irgendwas ist immer wichtiger. Aber es gibt halt auch noch die ganzen vielen anderen Menschen, denen auch was wichtig ist. Und das muss nicht unbedingt das Problem meines Gegenübers sein.
Klar. Ich hoffe, die Leute, unsere Zuhörer und Innen
Ja.
haben festgestellt, dass wir oder dass zumindest ich mich bemüht habe, die aktuellen Entwicklungen mit der Wahl von Donald Trump und mit dem Ampelaus und so weiter außen vor zu lassen, weil ich mittlerweile absolut keinen Bock mehr habe darauf, mich über diesen Müll zu unterhalten.
Ach, können wir mal einen Podcast drüber machen? Ja,
Nee.
das ist,
Nee.
man darf ganz einfach nicht aufgeben. Also nur weil es da ein paar Vollidioten gibt.
Also die Ampel ist zusammengebrochen und Donald Trump ist gewählt worden. Ich gehe trotzdem davon aus, dass wir morgen keinen Weltkrieg haben werden.
Ja,
Und ich
gehe ich
gehe
mal
davon
davon
aus, dass
aus.
es irgendwie weitergehen wird. Ich gehe auch davon aus, dass also selbst diejenigen, die also heute sagen, nee, und das ist alles nichts für mich, dann spätestens in 5 bis 10 Jahren über den Kauf eines Elektroautos oder über den Kauf einer Wärmepumpe nachdenken, weil im Grunde genommen da nichts drüber geht. Aber das sind meine persönlichen Meinungen und die können wir gerne irgendwann mal diskutieren. Nur wie gesagt, also es gibt halt so
Heute nicht
bestimmte
mehr.
Dinge heute nicht mehr, weil wir sind mittlerweile bei 1,5 Stunden.
Gottes Willen.
Und ich denke mir, die Leute haben, glaube ich, für dieses Mal so ein bisschen genug von uns. Mit dem neuen Termin im Dezember müssen wir mal schauen, weil das müssen wir irgendwie versuchen, vielleicht kurzfristig hinzukriegen, weil
Ja.
ich ja nicht weiß, welche Schichten ich im Dezember haben werde, Frühschicht, Spätschicht und so weiter. Das heißt also, sobald ich dort einen Überblick habe, melde ich mich bei dir und wir machen dann kurzfristig irgendwie was aus.
Ja.
Weil jetzt schon zu sagen, so, also 18. Dezember um 10 Uhr und dann habe ich am 18. Dezember eventuell Frühdienst und kann dann gar nicht um 10 Uhr. Ich melde mich bei dir, sobald ich weiß, wann.
Ja.
Und ich glaube, innerhalb einer Woche können wir dann schon einen Termin finden.
Selbstverständlich.
So.
Das gelingt uns. Dann
Es war für
möchte ich mich auch
wahnsinnig
bedanken.
erhellend. Es war für
Danke.
mich wieder wahnsinnig erhellend. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Tito.
Und mal sehen, was die Leute daraus ziehen. Und ich werde übrigens die Selbstständigkeit bezüglich dieses Radios, also bezüglich Radios und Podcasts und so weiter, werde ich jetzt abmelden. Weil ich werde das Ganze auf Hobbybasis weitermachen. Aber ich habe keine Lust mehr, mich da mit dem Finanzamt ständig auseinanderzusetzen und dann zwei Abrechnungen zu machen, einmal für Selbstständigkeit und einmal für dieses und einmal für jenes und was weiß ich. Und dann Gott weiß was, einen Steuerberater zu bezahlen und so weiter. Nee, dann gehe ich lieber hin und sage, okay, das ist Geld, das kriege ich eventuell durch das, was ich jetzt tue mit 130 Stunden im Monat und so, kriege ich das auch noch aufgefangen. Außerdem, es ist für mich ja ein Hobby und es soll ja auch Spaß machen und eben nicht irgendwie. Und wenn irgendjemand dann sagt, okay, ich sponsere das, dann kann man das immer noch über Gutschein oder wie auch immer regeln, so unter der Hand oder wie auch immer. Das kriegen wir schon hin. Gut.
Also, dann würde ich sagen, vielen Dank und
Ich habe zu danken.
bis die Tage, mein Lieber. No,
Bis
ich
die
drücke
Tage,
jetzt
mein
mal
Lieber.
auf Stopp. No? Wenn ich die Stopp-Taste finde.
So, und Und ich bedanke mich bei den Zuhörern und auf Wiederhören.